China ist ein Betriebssystem und ist keine Metapher. Ich glaube, das ist die beste technische, präziseste Beschreibung. Und diese drei Vorteile, Plattformintegration als Wertschöpfungsschleife. Das zweite ist, die KI zu nutzen als inkrementaler Bestandteil der gesamten Wertschöpfungskette. Also keine Pilotprojekte mehr, sondern einfach in Realtime alles umsetzen mit KI. Und das dritte ist einfach diese Datendichte.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Willkommen zu Suits and Sneakers, The Power Shift. In dieser Sonderserie sprechen wir mit Menschen, die die großen Wirtschaftsmächte dieser Welt nicht aus der Distanz beobachten, sondern aus der Praxis kennen. Unser Ziel ist klar, zu verstehen, was wir für einen wirtschaftlichen Neustart in Deutschland von diesen Ländern lernen können. Nachdem wir erste Einblicke mit Moni Zhu beleuchtet haben, vertiefen wir unseren China-Blick jetzt mit jemandem, der über viele Jahre an der Schnittstelle von globalen Marken, Technologie und kulturellen Systemunterschieden gearbeitet hat. Von Moni haben wir gelernt, dass wenn wir wirtschaftlich wieder nach vorne wollen, es nicht reicht, über China zu staunen oder es zu problematisieren. Entscheidend ist die Frage, was wir konkret lernen und übernehmen können. Mehr Mut, mehr Geschwindigkeit, mehr technologische Kompetenz. Und vor allem die Bereitschaft, etablierte Strukturen in Frage zu stellen, bevor der Markt es für uns tut. Ich freue mich sehr, Jochen Senkpiel zu begrüßen, der seine Erfahrungen aus China mit uns teilt und hilft einzuordnen, was davon für deutsche Unternehmen wirklich relevant ist. Willkommen bei Suits & Sneakers, The Power Shift. Willkommen, lieber Jochen.
Hallo, ich freue mich, bei euch zu sein.
Ja, wir freuen uns erst recht. Jochen, du warst über 3 Jahrzehnte für verschiedene Premium-Automobilhersteller und Agenturen tätig, zuletzt als Global CMO der VW-Gruppe. 2022 bist du für 3 Jahre als CMO nach China gegangen, für VW, mitten in und nach der Covid-Phase. Was war deine persönliche Motivation für diesen Schritt? Ein bisschen verrückt schon.
Ja, du, ein bisschen verrückt, also muss man sein, wenn man nach China geht. Und es war während Covid, während des Lockdowns. Ich war noch fast 2 Wochen in Qingdao in einem Hotelzimmer und habe mir dann aber mit Game of Thrones, die ich noch nie gesehen habe, habe ich mir dann den Tag versüßt und habe dann 10 Tage lang Game of Thrones geguckt. Aber die Motivation war, ich war viele Jahre weltweit unterwegs, ob das für VW war, ob das für Hyundai war. Bin allein fast einmal im Monat nach Korea geflogen oder auch für Mercedes. Ich hatte einfach mal das Bedürfnis, mal im Ausland zu leben. 3-4 Jahre und auch mit meiner Familie. Die ging dann nicht komplett mit, sondern nur die Kleinste. Und ja, ich habe einfach zum einen das Bedürfnis gehabt, nochmal bevor ich in Rente gehe, nochmal zu sagen, ich habe im Ausland gelebt. Zweitens ist China ein wahnsinnig faszinierendes Land. Und drittens war natürlich VW in einer großen, schwierigen Situation. Das sind sie immer noch. Und China ist unser größter Markt. Und es war fast eine Ehre, wenn man da gefragt wird, ob man mich zu dieser schnellen Eingreiftruppe dazustoßen will. Habe ich gemacht und habe es nicht bereut.
Ja, das glaube ich. Wir sprechen ja gleich noch über China. Vielleicht noch mal ganz kurz zu VW, weil das war ja in der Tat ja auch eine Mammutaufgabe. Es ist ja ein totaler Umbruch auch für Volkswagen in der Zeit gewesen. Nach der sehr, sehr erfolgreichen Zeit, die ja auch in China und in Asien war. Jetzt auch mit den ganzen aufkommenden Premium-Herstellern, die auch in dem Land gekommen sind.
Ich sage mal, es ist das wettbewerbsintensivste Elektromobilitätsland der Welt. Es gibt circa über 100 Marken, Elektromarken. Das wird sich jetzt alles auskonsolidieren und es werden nur noch 2, 3, 4, 5, 6 übrig bleiben. Mhm. Aber VW war richtig in der Klemme und war über 40 Jahre lang Marktführer, war erfolgreich, ist im Verbrennerbereich auch unschlagbar. Aber leider ist halt ein Elektroauto zu bauen einfacher als ein Verbrennerauto. Der Dieselmotor ist ein Kunstwerk mit über 1000 Teilen. Beim Elektroauto brauche ich nur eine Batterie, ich brauche einen Elektromotor, ich brauche die Sensorik.
Ja.
Und Zauber die Zauber, dann hole ich noch einen Top-Designer aus Deutschland, der früher mal Porsche designt hat. Mhm. Und fertig ist ein Elektroauto. Und das in einer rasenden Geschwindigkeit, da kommen wir gleich dazu, steht uns vor große Herausforderungen.
Ja. Ja, das war auch meine Erkenntnis in Terminen bei Automobilherstellern vor Ort in China, dass die Ausbildung von den C-Levels, die dort zu treffen sind, waren tatsächlich noch bei deutschen Premium-Autoherstellern, Audi, BMW, Mercedes und Co. Und dann sind sie rübergegangen und haben da jetzt ihre Marken hochgezogen. Das war super spannend, ja.
Das ist aber nicht nur Auto, Harald. Es ist, die Chinesen schicken ihre Talente seit 20 Jahren nach Harvard, nach Stanford, an die WHO, nach München. Der jetzige Industrieminister hat in München an der TU studiert und war bei Audi. Und die kommen aber alle zurück. Das ist der Unterschied zu den westlichen Staaten. Die gehen nach Harvard, nach Princeton. Auch übrigens die besten KI-Talente kommen aus Deutschland. Die sind aber nicht mehr hier, sondern die sind drüben in Amerika. Und in China ist es ganz anders. Die sind dankbar. We are so grateful to get this opportunity. Die kommen alle zurück, sind alle top ausgebildet, um letztendlich einem Purpose zu dienen. Und der Purpose ist, das Land will natürlich die absolute Weltmacht Nummer eins werden. Und dieser Ehrgeiz und dieser, sagen wir mal, Nationalstolz ist natürlich etwas, was das Land nach vorne treibt.
Ja, das ist ein gutes Argument.
Ich glaube,
ja,
das ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Mhm. Dieser Stolz, auch für ein höheres Gut zu arbeiten.
Es gab ja früher so ein schönes deutsches Wort, das wird fast gar nicht mehr genutzt, Werkstolz. Ja, das fand ich ein so tolles Wort, aber das hört man eigentlich sehr, sehr wenig in unserem Sprachgebrauch heutzutage, das ist richtig, ja.
Das hört man nicht mehr, nein.
So, was aus deiner Erfahrung, aus diesen 3 Jahren, die du ja vor Ort gelebt hast, aber ja letztendlich auch 30 Jahre in der Automobil- und Agenturindustrie, was macht den chinesischen Markt strukturell schneller und entschlossener als Europa, insbesondere im Zusammenspiel eben von Konsumenten, Plattformen und Marken?
Das ist gar nicht so schnell zu beantworten. Jetzt sagen wir, es gibt 3 große Vorteile oder Dinge, die China anders macht. Das erste ist die Plattformintegration als Wertschöpfungsschleife. Also die bauen Plattformen.
Ja.
Er hat zum Beispiel WeChat, Douyin, Alipay. Diese Apps sind super Apps und die konsolidieren sozusagen alles um sich herum, dass man in dieser Plattform bleibt und dann kommt man sozusagen nahtlos in diese Plattform rein. Da gibt es Commerce, da gibt es Payment, da gibt es schon CRM, da wird Content geliefert, da gibt es Lifestyle. Dass du eigentlich überhaupt nicht mehr aus diesem Ökosystem und ich glaube Alipay sind 400 Millionen Chinesen drin. Mhm. Das ist das eine. Die bauen Plattformen und sind somit schon voll integriert. Der zweite große Vorteil ist, dass alles AI ist eine Art Produktionsinfrastruktur. Also KI ist kein Pilotprojekt mehr, sondern die KI wird schon seit vielen Jahren genutzt, um Plattformen zu bauen. So, und dadurch sparen die Chinesen natürlich unheimlich viele Kosten. Also Shein hat den weltweit größten Fashion-Retailer aufgebaut, nur über KI. Keine Legacy-Systeme, keine Transformationsprogramme. Einfach von Anfang an bis zum Schluss ist Shein sozusagen über KI gelauncht worden und ist somit der größte Fashion-Retailer der Welt. Das zweite ist natürlich Xiaomi. Mhm. Xiaomi war früher auch ein Handyhersteller, sowas wie der Apple. Und die bauen jetzt wahnsinnig tolle Autos. Ja, also auch dort sozusagen, die bauen 40 Autos pro Stunde ohne menschlichen Eingriff. Das heißt, das ganze System dort ist voll integriert mit KI und die wird KI nicht nur genutzt, um Kosten zu sparen. Das ist ja bei uns oft der Fall. Man will Kosten reduzieren, man will sozusagen die Wertschöpfung sozusagen glatt ziehen. Aber die bauen KI ist wesentlicher Baustein und Bestandteil alles, was dort produziert und entwickelt wird. Und das Dritte ist die Datendichte. Ja, das ist eine strukturelle Überlegenheit, weil über 1 Milliarde Menschen sind täglich am Handy und zwar 7 Stunden. 1 Milliarde Menschen, 7 Stunden. Das heißt, diese Signaldichte und diese große Erfahrung, mit Daten umzugehen, ist natürlich in China total ausgeprägt. Mhm. Ja, die bittere Pointe ist halt, China hat nicht schnellere Menschen, die schneller rennen oder schneller arbeiten, sondern die hat einfach schnellere Systeme.
Also das heißt, die Daten auch wirklich in Echtzeit verarbeiten?
Die Daten in Echtzeit verarbeiten. Dort, also wer mit diesen Apps sozusagen, als ich aus der Quarantäne kam, habe ich mir die Apps runtergeladen und habe zum ersten Mal gesehen, was das für Apps sind, was das für Ökosysteme sind. Die produzieren Content in Realtime, die personalisieren Content in Realtime und die schießen auch Mediageld in Realtime hinter dieses Video, wo es die höchste Conversion gibt. Und sozusagen die KI ist fester, integraler Bestandteil der nicht nur der Wirtschaft, sondern letztendlich des ganzen Landes. Deswegen ist für mich China am besten zu erklärendes System. Eigentlich ist China ein Betriebssystem. Mhm. Ja, das ist vielleicht am einfachsten zu erklären. China ist ein Betriebssystem und ist keine Metapher. Ich glaube, das ist die beste technische, präziseste Beschreibung. Und diese 3 Vorteile, Plattformintegration als Wertschöpfungsschleife. Das zweite ist, die KI zu nutzen als inkrementaler Bestandteil der gesamten Wertschöpfungskette. Also keine Pilotprojekte mehr, sondern einfach in Realtime alles umsetzen mit KI. Und das Dritte ist einfach diese Datendichte, diese Erfahrung. Die stellen am Tag, glaube ich, 500 5G-Masten auf in China. Während, das hat mir mal dem Hüttges gesagt, bei der Telekom braucht man einen Monat Beantragung und dann nochmal 6 Monate zur Freigabe. Und das zeigt auch ein Stück weit das Problem in Deutschland.
Ja.
Eins darf man nicht vergessen, es ist ein totalitäres Regime, es ist eine Militär-, eine kapitalistische Militärdiktatur. Und man kommt über China immer schnell so ins Schwärmen und erzählt, wie toll das alles ist. Aber es geht natürlich nichts über Freiheit, nichts gegen Rechtssicherheit. Und das darf man immer nie dabei vergessen. Ein autokrates System, eine Diktatur, die kapitalistisch geprägt ist, die setzt natürlich Leitplanken, gegen die auch keiner widersprechen darf. Also wie gesagt, es ist eine kapitalistische Diktatur. Ich bin froh, dass wir in einem freiheitlich-demokratischen Land leben. Ja, und China natürlich eine Superpower durch dieses politische System, um Dinge einfach schnell voranzutreiben. Das darf man nicht vergessen.
Wobei hier hat mir mal ein Vorstand eines chinesischen Unternehmens gesagt, dass wir das immer ein bisschen auch unter einem falschen Kontext sehen und ohne das in irgendeiner Weise zu verherrlichen oder sonstiges, aber er hat es in Relationsgesetz gesagt, naja, in Deutschland müsst ihr nur 82 Millionen Menschen steuern. Wir haben über 1 Milliarde, die wir steuern müssen. Deshalb müssen die Leitplanken einfach rigider sein, um überhaupt so ein Land irgendwie zu steuern.
Das nutzen die Chinesen immer gerne als Ausrede. Sie müssen ja ihre 1,4 Milliarden Menschen im Zaum halten. Es ist ja viel schwieriger. Ich mache auch den Chinesen gar keine Vorschrift. Das hat auch Helmut Schmidt schon gesagt. Ich mache doch den Chinesen keine Vorschrift, wie sie ihr Land zu regieren haben. Das sollten wir gefälligst nicht tun. Nur man muss immer dabei bedenken, in einem so totalitären Staat mit so rigiden, ich sage jetzt mal auch brachialen Methoden, ist natürlich, sind Dinge schneller umzusetzen als alles andere.
Absolut, ja. Wenn wir jetzt mal auf die Chinesen, auf die Konsumentinnen und Konsumenten schauen, wie ticken die eigentlich? Also wie gehen die heute mit Marken um, anders als vielleicht noch vor 20 Jahren, wo insbesondere die großen Luxusmarken ja in diesen Markt reingeströmt sind?
Also ich sage immer, wir sind ja sehr loyale Kunden. Also VW, Mercedes, alle haben einen hohen, sagen wir mal, Anteil von einer Loyalitätsrate von +50%. In China gibt es keine Loyalität. Also Loyalität ist in China kein Zustand, es ist sozusagen die tägliche Neuverhandlung. Der chinesische Kunde, der sich das leisten kann, und das sind ungefähr von den 1,4 Milliarden, leben auf der rechten Seite ungefähr 800 Millionen. Die sind alle gut ausgebildet, auch seit dem Beitritt zur World Trade Organization hat ja China einen richtigen Satz gemacht sozusagen. Das heißt, die sind sehr gut ausgebildet.
Ja.
Die haben ein sehr hohes Haushaltsnettoeinkommen. Es gibt über 7 Millionen High-Net-Worth-Individuals, die über 1 Million Dollar verdienen. Der Konsument ist wie eine Art Produktexperte. Mhm. Die lassen sich von der Werbung auch nicht großartig beeinflussen. Da hilft auch der tollste Image-Spot nichts. 90 Sekunden, wie man zum Teil beim Super Bowl sieht, das juckt die eigentlich überhaupt nicht. Die lesen Testberichte. Die glauben einem Ingenieur, der sozusagen Testbericht liest, mehr als jeder Werbeagentur oder jedem großen Commercial. Und das macht es auch so schwierig, weil der Konsument extrem gebildet ist und er ist extrem interessiert und er ist extrem informiert. Er ist zum Teil besser informiert als der Verkäufer im Autohaus. Und das macht es in China unheimlich schwer für westliche Unternehmen, sich immer wieder am chinesischen Markt und den Zielgruppen neu zu orientieren. Weil die sind sehr selbstbewusst, die haben super Einkommen. Die lassen sich auch nicht mehr so von diesen westlichen Brands sozusagen nicht verblenden. Aber früher haben sie sich damit geschmückt als Trophäen. Auch der Weltmarktanteil von Luxury war in China 40%. Auch der ist eingebrochen, weil sich die Chinesen sagen, wir brauchen das nicht mehr. Die sind viel mündiger geworden. Und das macht, also die Melange sozusagen, die sind mündiger geworden, die sind selbstbewusster geworden. Und du kannst sie nicht mit Werbung oder mit irgendwie großen Image-Filmen überzeugen und motivieren. Die lesen Testberichte.
Mhm.
Und das macht es sozusagen nicht so einfach und nicht vergleichbar mit uns hier im Westen.
Mhm. Aber spannend ist ja dann genau das, dass dieser Innovationsdruck in China ja extrem hoch ist. Moni hatte auch so erwähnt, dass also die Produkte eigentlich auf den Markt gebracht werden, dann in Realtime optimiert werden, eigentlich durch die Daten, die erhoben werden und das, was sie von Konsumenten hören. Das heißt, wir haben hier einen hohen Erwartungslevel von Konsumenten, die Testberichte lesen, sich informieren und so weiter. Und trotzdem aber diese Bereitschaft, ein Beta-Produkt zu kaufen, um es dann selbst oder ja, also dass die Konsumenten in der Masse das dann noch besser machen.
Ja, Sie sind stolz drauf, dass Sie zum eigenen Testingenieur sozusagen auserkoren sind. Und zum Beispiel BYD hat im Jahr 2023 30 neue Modelle gebracht, während VW nur 4 gebracht hat. Das heißt, auch diese Entwicklung, die Entwicklungsgeschwindigkeit der Companies ist unheimlich groß. Und da gibt es ja auch diesen AI, diesen Layer, diese Konsumentendynamik. Zum Beispiel bei Alibabas Quinn Agent hat nur mit Agentic Shopping 10 Millionen Bubble Teas verkauft, vollautomatisiert. So, und die AI Agents sozusagen, das ist ein Stück weit auch, das kommt zu uns jetzt noch viel, viel stärker rüber.
Ja.
Auch wenn du auf ChatGPT gehst zukünftig, kannst du direkt mit der Brand kommunizieren. Mhm. Du musst gar nicht mehr rausgehen. Du kannst direkt mit dem Chatbot, sagen wir mal, du bestellst die Schuhe von Nike und brauchst gar nicht mehr auf die Seite von Nike zu gehen. Du brauchst auch gar nicht mehr parallel irgendwo dich zu informieren, sondern du kannst direkt dich über alles informieren und jetzt wird auch auf uns zukommen.
Ja, gab es gerade einen sehr, sehr spannenden Beitrag auch vom Alexander Graf genau dazu, dass wir eigentlich in Zukunft keine E-Commerce-Shops mehr brauchen, weil keine mehr Shops, sondern letztendlich nur noch über die Agenten besorgen lässt. Und das wird natürlich den Commerce nochmal komplett verändern. Und gerade aus Ländern, die ja so einen hohen E-Commerce-Anteil haben wie China, wird das natürlich eine Riesenwelle sein, aus der wir auch lernen können eigentlich. Ne?
Gib dir nochmal ein Beispiel, nochmal kurz. Also ByteDance ist ja die Mutter von TikTok, aber auch von Seedance und von DeepSeek und von diesen großen, sagen wir mal, AI-Companies und E-Commerce-Companies. Die verarbeiten also pro Tag 50 Billionen Tokens. Token ist die Recheneinheit für KI. Und nur zum Vergleich, Google und OpenAI, also Google Gemini und OpenAI, haben zusammen weniger als nur ByteDance an täglichen Tokens verarbeitet. Und die Zahl wurde veröffentlicht und dann kann man davon ausgehen, dass die nicht stimmt, sondern sie ist in Wirklichkeit noch viel größer. Das heißt, die Datenmengen, mit denen dort operiert wird, auch die Investitionen von ByteDance in Rechenzentren sind 15 Milliarden Dollar. Nur in Rechenzentren, nur in Rechenleistungen, das ist so viel, wie der ganze VW-Konzern an CapEx zurückhält. Ja?
Ja, das sind die größten Ordnungen, die einen schwindig machen, das ist wohl wahr.
Ja.
Von deiner Sicht aus den Jahren jetzt in China vielleicht mal die Frage umgekehrt gestellt. Welche Erwartungen hat China aus deiner Sicht an Deutschland und deutsche Marken in den nächsten 2 bis 3 Jahren? Also was müssen deutsche Marken jetzt tun, ob B2C oder B2B, um überhaupt noch eine Relevanz in dem Markt zu haben?
Tja, also ich tue mich ehrlich gesagt so ein bisschen schwer damit. Ihr habt ja auch die Frage da drin, sagen wir mal, was ich in China erlebt habe und sagen wir mal, was wird in Deutschland scheitern oder wo sind die Unterschiede? Und da habe ich mir mal den Spaß gemacht. Ich habe mir mal die Neujahrsrede von dem Xi Jinping angeguckt und vom Friedrich Merz.
Ja.
Und der Xi hält eine Neujahrsansprache wie ein Produktmanager. Der spricht über eine Produktroadmap. Der spricht über humanoide Roboter. Der spricht über Halbleiter, über Raumfahrt, über neue Produktivität und grüne Energie. Der spricht nur über Zukunft. Während die Neujahrsrede von Friedrich Merz, der redet sozusagen über Migration reduzieren, Bürokratie abbauen, das Grundgesetz anpassen. Also nur Erklärungen, was man eigentlich in der Gegenwart jetzt noch irgendwie besser machen muss, damit die Demokratie stabil bleibt und unser Land nach vorne kommt. Aber das sind so konträre Gegensätze. Der Xi redet über Perspektive, über Zukunft, über Investition, wie eine Art Investmentbanker. Und der Merz redet eigentlich nur, was er jetzt alles machen muss, um das Land wieder einigermaßen zu stabilisieren. Und da sieht man einfach auch die Energie, die in diesen beiden Reden steckt. Jetzt will ich dem Merz nicht zu nahe treten. Da redet sicherlich auch viel über Wirtschaft, aber das zeigt die DNA und der Antrieb, der in China steckt.
Und da sprichst du mir aus der Seele, weil das ist genau das, was ich ja immer kritisiere, dass wir irgendwie an dem Jetzigen immer noch festhalten, statt mal auch in Aufbruch zu gehen. Du hast es gesagt über KI, dass es ein Betriebssystem ist. In Deutschland ist es immer noch ein Tool. Ja, wir gehen auf Effizienz, statt neu zu denken und wirklich KI-basierte Modelle zu bauen, also Wirtschaftsmodelle. Wenn ich internationale Kunden nach Deutschland bringe, zuletzt zum Beispiel auch aus den Emiraten, die sagen mir, ja, wir glauben aber, wir machen lieber unser Büro in Paris statt in Berlin, Hamburg oder München auf, weil Macron eigentlich mehr für Vision steht als Merz. Fehlt uns nur das Visionäre oder ist es auch wirklich, also sind wir einfach lahm geworden in Deutschland?
Das ist ein guter Punkt. Haben wir noch gute Leute? Die haben wir. Ich habe mir mal wirklich von jemandem Schlauem aufklären lassen, wie viele tolle KI-Leute es in Deutschland gibt. Wie viele aber auch in Amerika arbeiten, die aus Deutschland kommen. Wir haben tolle Start-up-Unternehmen. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Wir haben immer noch Top-Universitäten. Wir haben im technischen Bereich, im manuellen Maschinenbau und Elektrotechnik sind wir immer noch mit Abstand Weltmarktführer. Das heißt, in der analogen Welt. Und wir haben die Voraussetzungen auch, um in der Digital- und in der KI-Welt wieder Vollgas zu geben. Aber was wir nicht haben, ist kein ordnungspolitisches Rahmengerüst, das den Unternehmen Investitionen ermöglicht, das Steuer ermöglicht zu senken und diese Talente im Land zu halten. Das heißt, man muss eigentlich wieder sowas wie eine Agenda 2010 bauen, die mal der Herr Schröder, das war für mich die letzte große Idee, die Deutschland hatte. Wir brauchen wieder eine Agenda 2050 oder nennt es 2040 von mir aus. Wir müssen anstatt 160 Milliarden für einen Rentenfonds zur Verfügung zu stellen, müssen wir 160 Milliarden in die 3 oder 4 Technologien investieren, die zukunftsträchtig sind. Das heißt, der Staat muss die Rahmenbedingungen für Wachstum schaffen und für Forschung und Entwicklung. Und dazu gehören auch Eliten. Elitenförderung, aber das sind ja Worte, wenn man die in den Mund nimmt, dann wird man ja auch hier gerade in Berlin schon mit Steinen beworfen.
Ja.
So flapsig formuliert. Das heißt, wir haben einfach uns über Jahrzehnte hinweg eigentlich alles aufgebaut, was man braucht. Wir haben Forschung, Entwicklung, wir haben gute Leute, wir haben Top-Firmen,
ja.
Aber wir haben einfach kein Programm, das das jetzt in die richtige Bahn schiebt.
Heißt es für dich auch, dass wir gerade in so einem KI-Zeitalter mal unbequem werden müssen und tatsächlich Eliteförderung nach vorne stellen müssen, auf die Gefahr hin, dass viele Menschen auch abgeschüttelt werden? Weil das ist ja so ein bisschen das Problem in der Politik oder auch, ist ohne politisch zu werden, aber ein bisschen the race of AfD ist ja so gerade die jetzt besonders Angst auch vor der KI haben, ihren Job zu verlieren und ihre Daseinsberechtigung, müssen wir über bedingungslose Grundeinkommen denken, ohne jetzt in diese politischen Details zu gehen. Aber glaubst du, wir müssen das ganze System Deutschland einmal neu denken?
Wir müssen uns neu programmieren.
Ja.
Und dazu gehören ganz viele unbequeme Entscheidungen. Und wir haben aber keine Mehrheiten. Und um Dinge zu entscheiden in einer Demokratie, in einem Föderalismus, brauchst du stabile Mehrheiten. Die haben wir nicht. Es gibt keine FDP mehr, die ist unter 5%. Die SPD geht bald unter 5%. Wie soll man denn noch parlamentarische Mehrheiten bekommen?
Ja.
Ich fand es ganz interessant, der Baldur von Schirach hat mal im Interview gesagt, man müsste eigentlich das gesamte Wahlsystem erneuern. Also der Kanzler sollte für 7 Jahre gewählt werden. Er sollte aber auch 3 Gesetze entscheiden dürfen im Durchmarsch. Wir sollten in allen Bundesländern gleichzeitig wählen, am gleichen Tag. Wir müssten einfach viele Dinge reformieren, weil sie wurden aufgebaut in der Nachkriegszeit und im Wirtschaftswachstum in der analogen Welt.
Ja.
Und wir sind einfach zu satt und zu dick geworden. Und ich glaube, wir müssen unangenehme Entscheidungen treffen.
Ich bei dir, absolut. Ich glaube, das ist dringend notwendig. Siehst du Sektoren oder Branchen in China, die Deutschland überrollen werden, wenn wir unser Denken nicht schnell ändern?
Also KI ist so weit entwickelt und so in der DNA verflochten, können wir nicht mehr einholen.
Können wir nicht mehr, okay.
Nein. Das holen wir nicht mehr ein. Das Thema humanoide Roboter holen wir auch nicht mehr ein, obwohl wir die Grundlagen dafür haben. Das Thema Quantencomputing, also ich sag mal, in allen Zukunftstechnologien haben wir die Forschung und Entwicklung hier. Wir haben auch tolle Leute hier, aber wir haben zu wenig Unternehmen, zu wenig Kapital, um sozusagen diese Infrastruktur für diese 3, 4 großen Technologien weiterzuentwickeln, zu pushen und zu fördern. Und da habe ich die größte Angst davor, weil wir sind noch Weltmarktführer, aber wie gesagt, in der analogen Welt.
Ja.
Wir werden immer noch Zahnarztstühle brauchen, wir werden immer noch CTs brauchen, wir werden immer noch sozusagen Maschinen produzieren, die Maschinen und Roboter herstellen. Aber das ist alles manuelle Technologie.
Und die Frage ist ja auch, wie man den Weltmarktführer betrachtet. Wir hatten Stefan Seifert vor einigen Folgen hier dabei, CEO von Körber, der uns auch ganz klar gesagt hat, dass sie also reduziert haben, um ja nur noch in Zukunftstechnologien zu investieren. Und da aber der Umsatz und das Geschehen eigentlich in den neuen Ländern, also in Asien, in China, in Indien und so weiter passiert. Das heißt, wird VW irgendwann eine Konzernzentrale sein, die in Wolfsburg sitzt, aber der Markt wird eigentlich woanders sein und die Produktion?
Und natürlich ist der Produktionsstandort Deutschland mit den höchsten Löhnen. Und ich glaube, VW hat 30-40% höhere Tariflöhne, als der Durchschnittstarif ist. Ich will nur eins sagen, China, und es hängt mit dem System zusammen, hat alle 5 Jahre seinen großen Parteitag und dort wird alles beschlossen. So, und dort wird alles beschlossen, dort wird alles festgezurrt und dann geht es nur noch einen Weg nach vorne. So, auch das ist natürlich ein Riesenvorteil, hat Planungssicherheit und wird natürlich auch stark subventioniert. Was wir aber auch nicht haben oder diese Mentalität nicht, man braucht crossfunktionale Teams, um an Lösungen zu arbeiten. Ich vergleiche das immer mit VW. Wir waren immer sehr stark im Silo organisiert. Da gab es den Vertrieb. Übrigens auch, das ist immer so ein bisschen mein Pitch, wenn ich auf Vorträgen was zum Thema, wie verändert die KI das Marketing? Es gibt kein Marketing mehr. Es ist alles Commerce. Das heißt, diese ganze Wertschöpfungskette von Vertrieb über PR, über Media, über CRM, über Marketing, über Advertising ist eine holistische, zusammenhängende Infrastruktur und eine Art Ökosystem. Und wenn Marken zukünftig in diesem Ökosystem nicht zu Hause sind, das heißt Teil dieses Codes werden, dann werden sie vom Algorithmus nicht mehr gezeigt und dann sterben die Marken aus. Das heißt, China hat viel, viel stärker gelernt, in übergreifenden, crossfunktionalen Teams zu arbeiten. Und das ist etwas, glaube ich, da müssen wir noch kräftig aufholen. Das Zweite ist natürlich die staatliche Rückendeckung mit Milliardeninvestitionen. Das haben wir auch nicht. Ja, also es gibt viele Dinge, die wir von China lernen können. Auf der einen Seite bin ich froh, dass wir hier in einer freien Demokratie, in einem Rechtsstaat leben. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich, dass dieses Führungsverhalten, sagen wir, dieser Führungsstil in China geradezu prädestiniert ist, um mit hoher Geschwindigkeit nach vorne zu gehen.
Als Mehrheitenthema schlägt uns das, sehe ich auch so, ja. Du sagst immer, Strukturen schlagen Strategie. Welche organisatorischen Entscheidungen machen chinesische Marken schneller, mutiger, konsistenter, innovativer?
Ich sage es nochmal, Deutschland ist im Silo organisiert. Im Silo. Und China hat einfach eine andere Struktur. In der VW-Zeit zum Beispiel, da haben wir um einen digitalen Touchpoint eines Kunden zu verändern, haben wir Monate gebraucht. Das passiert in China in wenigen Stunden. In China gibt es auch eine einheitliche Budgetverantwortung in den Unternehmen, und zwar crossfunktional über alle Arbeitsbereiche. Wenn jetzt eine Performance-Kampagne läuft im E-Commerce-Bereich und die zündet gut, dann schießt derjenige automatisch Geld hinterher und gibt Geld frei, weil es in der Budgetverantwortung hat. Bei uns würde das gar nicht gehen, weil ich musste dann zum Controller laufen und zum Controller freizeichnen lassen. Der Controller geht wieder zu seinem Einkäufer. Das heißt, die sind schneller organisiert, die sind crossfunktional organisiert und das ist einfach ein großer Vorteil, den die haben. Ich wollte auch nochmal sagen, es gibt für mich 3 konkrete Learnings, die wir von China nutzen können. Das eine ist, AI ist kein Tool, AI ist Infrastruktur. Wir müssen AI denken wie als Teil einer Infrastruktur und nicht als einzelnes Tool. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Das Zweite ist, also ich sage, wir müssen aus diesen Pilotprojekten raus und müssen es mal richtig integrieren, und zwar in die gesamte Wertschöpfungskette. Technologie braucht, sagen wir mal, technologische Ambitionen brauchen politischen Willen. Und nur wenn man politischen Willen hat, und den hatten wir zum Teil auch in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahre, als wir Deutschland wieder aufgebaut haben, haben wir diese Fähigkeit entwickelt, technologisch in der manuellen Welt, im Engineering-Bereich waren wir unschlagbar. Wir hatten ein duales Ausbildungssystem, also Lehre und Beruf, und hatten viele technische Universitäten, weil es auch vom Staat her so unterstützt und gewollt war. Und in China ist genau das Gleiche. Es geht nur um Zukunft, um Forschung und Entwicklung in die Zukunft hinein zu projizieren, weil das Ziel ist es, bis zum Jahr 2035 das Bruttoinlandsprodukt zu verdoppeln. Also China möchte sein Bruttoinlandsprodukt bis 2035 verdoppeln. Und das machen sie mit AI, mit humanoiden Roboter, mit grüner Energie übrigens. Und das sind diese Treiber für diese Innovationsroadmaps.
Siehst du Branchen in Deutschland, die ein höheres Maß noch an Zukunft haben gegenüber anderen? Wo du gerade Green Tech zum Beispiel angesprochen hast, da tummelt sich Deutschland ja auch relativ stark.
Ich glaube, wir sind im Green Tech-Bereich sehr, sehr gut. Wir können natürlich Deutschland allein nicht retten durch überzogene Klimaziele. Aber die Fähigkeit, im Green Tech-Bereich, im Engineering-Bereich, das weltweit zu leveragen, denke ich, haben wir absolut tolle Chancen mit tollen Unternehmen.
Ja. Gehen wir nochmal ein bisschen auf Marketing. Du hast ja als Chief Marketing Officer diese Rolle bekleidet in der VW-Gruppe, in global und eben auch für China. Wie würdest du heute gerade bei großen Marken so eine Organisation aufstellen? Die Silo-Denke muss weg, das haben wir verstanden. Ich glaube, ich habe auch verstanden, Vertrieb und Marketing müssen viel mehr vereinheitlicht werden. Spricht mir auch voll zu. Ich verstehe immer noch nicht, warum es einen Vertriebs- und einen Marketingleiter gibt. Für mich ist das eigentlich, geht das einander einher.
Und ein PR-Leiter, PR-Marketing, Vertrieb.
Also was sind so für dich Ansätze, also wenn du jetzt eine Markenorganisation von Scratch neu erschaffen würdest, wie würdest du sie aufbauen?
Mit einer Budgetverantwortung. Der CMO muss direkt an den CEO berichten. CMO muss Vorstandslevel sein, weil Marke ist alles oder auch nichts übrigens. Das größte Risiko, die größte Gefahr für etablierte große Marken ist die geringe Brand Visibility.
Ja.
Es gibt kein lineares TV mehr oder es guckt fast keiner mehr. Print ist auch mehr oder weniger vorbei. So, es findet alles nur noch hier drin statt. Und jetzt hier innerhalb des Algorithmus. Wie kriegt eine Marke, eine große Marke wie Beiersdorf, wie Henkel, wie Adidas, wie Volkswagen, die verliert an Brand Visibility. So, und das ist die größte Gefahr auf der Markenseite. Deswegen muss der CMO auf Vorstandsebene, übrigens in angloamerikanischen Unternehmen ist der CMO auch Vorstand und berichtet an den CEO, nur in Deutschland nicht. Ich würde es aufsetzen wie eine digitale Marke. Ich würde mit einer Budgetverantwortung eine gesamte horizontale Wertschöpfungskette abbilden, diese User Journey mit all ihren Touchpoints in eine Gesamtverantwortung. Und eigentlich ist alles Commerce. Also alles verschmilzt zu einem Ökosystem. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Mit der Hälfte der Leute, voll integriert mit KI. Würde auch Media, wenn es jetzt ein großer Markenartikler ist, würde ich Media wieder in-house machen, weil große Markenartikler, ich sage mal so wie Henkel oder wie, übrigens hat jetzt Tengelmann, glaube ich, hat jetzt das Media wieder reingeholt. Ich weiß von L'Oreal und die prüfen das gerade, weil diese First-Party-Data dazu genutzt werden, um den Algorithmus zu trainieren. Und ich muss sozusagen im KI-Zeitalter, fällt es mir auch schwer, ich brauche doch niemand Externes mehr, der mir einen Metaplan macht oder eine Metastrategie macht. Das heißt, ich würde cross-funktionale Teams bauen, horizontal entlang der User-Journey an allen Touchpoints und AI und Digital First.
Spielt eine Agentur hier bei dir noch eine Rolle?
Ja, also ich war jetzt gerade in New York, habe meinen ersten Chef besucht, der Andrew Robertson, der war der erste Chef von mir, als ich bei der BBDO war, seit 25 Jahren. Und er ist immer noch da als Chairman. Und er sagt natürlich auch, dass auf die Agenturen eine harte Zeit zukommt. Und ich habe ihm gesagt, aber wir brauchen die Agenturen als Impulsgeber. Das heißt, Strategie wird wichtiger. Nicht mehr so sehr die Asset-Produktion oder sagen wir mal die Kreation. Da gibt es mittlerweile unglaubliche KI-Design-Programme, ob das Kittel ist, ob das Figma ist, ob das Adobe Illustrator ist. Da kann ich mittlerweile in Kombination übrigens mit Nano Banana, mit anderen Tools unglaubliche Kreationen machen. Das heißt, der Fokus von Agenturen, da muss ich weiter verschieben. Aber ich finde Agenturen nach wie vor absolut wichtig, müssen integraler Bestandteil bleiben. Du brauchst externe Impulse. Aber wie gesagt, in einer Organisation, die anders funktioniert, ich nenne es immer in einer Liquid Organization, weil nur so kannst du Geschwindigkeit aufbauen und kannst dich sozusagen dann den Tools und den digitalen Touchpoints auch anpassen.
Ja, super, super Sichtpunkt, glaube ich, auch dran. Das ist ein Thema. Impulsgeber finde ich super spannend. Reduziert natürlich das Agenturvolumen, was wir heute haben, die ja immer noch viel, vielfach auch reine Werkbank sind. Das brauchst du wahrscheinlich durch KI nicht mehr in den meisten Fällen. Ich habe auf der Effi-Gala des GWA im letzten Jahr auch gesagt, der deutsche CMO ist immer noch der Herrscher über die Bildchen, aber nicht wirklich Teil der Unternehmensstrategie und des Vorstandes. Das würdest du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so sehen, dass wir immer noch ein Positionierungs- oder Stellungsprobleme auch in deutschen Unternehmen haben.
Es gibt keinen vollwertigen CMO, weil dann ist er für alle vier Ps mitverantwortlich. Ich durfte in China auch das Thema Design mitgestalten, auch die Aufbau der neuen Marke IDUnix. Und nur wenn du als CMO ganzheitlich an der Marke arbeitest, also nicht nur P für Promotion, denn das ist in Deutschland ist eher Marketing-Kommunikation, aber ich brauche Einfluss auf die Produktgestaltung, ich brauche Einfluss auf das Pricing, ich brauche Einfluss auch auf den Vertrieb letztendlich. Das heißt, ich muss eigentlich Marketing, so wie es der Meffert uns das mal gelehrt hat, ganzheitlich denken, ganzheitlich verstehen. Und es braucht eine Akzeptanz, dass der CMO nicht Reklame macht. Als ich zum zweiten Mal zu VW zurückkam, dann muss man durch so ein Gremium durch, da war der Wolfgang Porsche drin. Da sagt da, das ist der Herr Senkpil, der macht bei uns die Reklame. So, und das hat sich auch, glaube ich, nicht sonderlich geändert. Das heißt, der CMO hat ein Imageproblem in Deutschland. Und die CEOs, die müssen einfach mal erkennen, was für ein Wert in dem Thema Marke steckt. Und um Marke zu verändern, brauchst du einen holistischen Ansatz.
Ja, guter Punkt.
Mhm. Ja. Und die Marke muss jetzt Teil des Codes werden. Ich nenne es immer ein Brand OS, Brand Operating System.
Ja, du hast uns ja erzählt, du hast vier Töchter und du hast auf der D3Con, auf deiner Keynote ja auch gesagt, dass dein Ziel jetzt sozusagen in den Folgejahren deiner operativen Tätigkeit vor allem auch ist, was zurückzugeben, gerade an die Jugend. Wenn wir uns jetzt auch, du hast die Ausbildung der Chinesen angesprochen, wir haben jetzt eine Veränderung im Top-Ranking der Universitäten. Die Top 10 ist ja beherrscht von 7 chinesischen Universitäten, das heißt, wir sehen auch in der Bildung einen Riesenshift. Was sagst du deinen Töchtern? Sagst du, geht nach China, lernt da was und nehmt da was mit, um in Europa oder woanders erfolgreich zu sein? Oder was würdest du jungen Menschen raten?
Jungen Menschen rate ich erstmal, liberal und weltoffen zu sein. Das versuche ich meinen Töchtern zu vermitteln. Hab keine Vorurteile gegenüber Herkunft, Religion, sexuelle Neigung oder Geld oder sonst was. Sei liberal, sei offen, geh mit offenen Augen durchs Leben. Und geh ins Ausland, guck dir das an, mach dich schlau über China, geh in die USA, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Das heißt, ich glaube übrigens, die humanistische Ausbildung ist mir die beste, die man kriegen kann. Heutzutage noch, nach wie vor, gerade im KI-Zeitalter, glaube ich, sind humanistische Studiengänge gut. Das sagt sogar der Elon Musk, man muss heute kein Coder mehr sein, kein Softwareentwickler. Übrigens, die KI schreibt die Software.
Ja.
Mittlerweile
total.
Selbst. Und früher sagt man, du musst coden können und verstehen. Und ich sage, du musst das System verstehen, du musst die Menschen verstehen, du musst die Motivation der Menschen verstehen und du musst politisch die Gesamtlage durchdringen. Und dann mach nur das, was dir Spaß macht. Ja, das ist das Entscheidende. Du musst in deinem Beruf richtig Spaß haben, Bock haben, weil nur dann machst du es letztendlich auch gut. Und dann guckst du nicht auf die Uhr, ob es ein Feierabend ist.
Also würdest du auch sagen, dass wir eine Renaissance der Philosophen auch haben? Die brauchen also jetzt nicht mehr Taxifahrer zu werden, sondern wir brauchen sie wieder in Betrieben, um einfach wieder mehr auch da strategisch nach vorne zu denken und vielleicht auch gerade das auszuspielen, wofür Europa immer noch steht, Ethik und Haltung?
Absolut, absolut. Ja, also Ethik, Haltung, also Studiengänge, die man ja früher belegt hat, glaube ich, kommen wieder in Mode.
Ja. Spannender Umkehrschluss. Ne? Vor 3 Jahren hätten wir noch jedem empfohlen, lernen zu programmieren. Das ist die Zukunft. Ne? Wir sprachen ja über Programmierung als Fremdsprache im gymnasialen Unterricht und jetzt spricht keiner mehr darüber. Ich glaube, da hat sich nochmal viel verändert und vielleicht ist das auch nochmal die Chance für die deutsche Bildung, dann doch wirklich wieder mehr auf diese humanitären Werte zu setzen.
Ich meine, da haben wir ja einen guten Track Record und haben sehr, sehr gute Studienplätze. Weil durch die KI, die Kinder wachsen damit auf, aber sie müssen einfach die Hintergründe verstehen, die Zusammenhänge verstehen, die Menschen verstehen. Und ich glaube, da haben wir noch ganz gute Chancen.
Und jetzt hast du ja eine globale Erfahrung gemacht. In unserer nächsten Folge sprechen wir noch mit Philipp Depireux zum Thema USA. Vielleicht da nochmal deine Sicht in diesem globalen Wettkampf, sag ich mal, China, Indien, USA, Europa. Ist USA die mächtigste Nation des 20. Jahrhunderts gewesen und verliert es jetzt im 21. Jahrhundert? Oder glaubst du, da ist immer noch so viel Power, dass sie da auch mithalten können? Vielleicht hast du da noch einen Blick so in Richtung USA aus der China-Perspektive.
Ja, also ich glaube, es wird durch dieses geopolitische Rangelei wird es drei Großmächte geben. Das ist China, das ist Russland und das ist die USA. Europa, glaube ich, wird für die nächsten Jahre etwas an Bedeutung verlieren. Man muss sich wieder zusammenraufen. Die Frage ist, geht das? Auch der Brexit hat wehgetan. Wir könnten Great Britain gut gebrauchen in dieser Gemeinschaft. Aber um ganz ehrlich zu sein, sehe ich ein bisschen schwarz für viele andere Märkte. Und ich glaube, dass China mit so viel Energie vorangeht. Und das macht mir auch ein bisschen Angst, dass die, glaube ich, weit nach vorne marschieren werden. China hat eine Kultur, die einfach mutig ist, Dinge zu zerstören. Alibaba hat eigene Teams aufgesetzt, um ihre Produkte zu tackeln, um intern zu kannibalisieren, um zu testen. Ist das Produkt zu stark und hält es dem Wettbewerb stand. Das heißt, eigentlich muss man jetzt bereit dazu sein, Dinge zu zerstören und wieder neu aufzubauen. Weil ein bisschen dran rumzubasteln, was vorne hin zu machen, was oben oder unten hin zu machen, wird nicht funktionieren. Wir müssen die Wertschöpfung, ich rede jetzt auch gerade vom Marketing, wir müssen die Wertschöpfung, die Prozesse und Strukturen einmal mutig wieder neu aufstellen. So, und das scheitert politisch an den einzelnen Parteien. Das scheitert an dem Silo-Denken, weil jeder eine Budgetverantwortung hat und weil wir halt nicht entlang der UX aufgestellt sind. Und das macht es einfach so schwierig. Also die KI ist ja da, aber jetzt musst du zu BMW reinlaufen und sagen, so, der Vertrieb muss jetzt reformiert werden und wir legen jetzt bestimmte Bereiche zusammen. Es gibt nur eine Budgetverantwortung und du musst vielleicht was abgeben. Ja? Und diese Bereitschaft, die ist in China viel ausgeprägter.
China zeigt, was möglich ist, wenn Geschwindigkeit, Technologie und Konsumentenzentrierung zusammengedacht werden. Nicht alles davon lässt sich kopieren, aber vielleicht einiges davon lernen, wenn wir bereit sind, auf jeden Fall gewohnte Sicherheiten loszulassen. Insofern, Jochen, vielen Dank für deine Erfahrung und den Realitätscheck und danke für das Gespräch.
Danke, Harald. Hat Spaß gemacht.
Ja, das war Suits & Sneakers, The Power Shift mit einer Vertiefung zu China. Ich glaube, ein wirklich super interessanter Markt und ja, Erfahrung aus erster Hand. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf den Webseiten von Deininger und 514 sowie auf eurer favorisierten Podcast-Plattform wie zum Beispiel Apple Podcasts und Spotify. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. In der nächsten Episode geht die Reise um die Welt weiter und wir reisen gemeinsam in die Nation, von der wir denken, wir kennen sie am besten, die USA. Tschüss und bis bald.
Tschüss. Ni hao. Bye-bye.